Hi, herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Ich bin Sophie Fichtner und spreche hier über zwei Geschichten aus der aktuellen Ausgabe zusammen mit den AutorInnen. Diese Woche geht es um eine Region, die in den Medien seltener vorkommt. Die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine. Wo der Widerstand aber kreative Formen findet. Zum Beispiel wird russischen Soldaten auch mal Abführmittel in den Wodka gemischt. Und wir sprechen über ein Thema, das gerade allgegenwärtig ist. Die WM und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, 2010 wurde das Team noch als Multikulti gelobt. Heute spricht keiner mehr davon. Woran das liegt und was die AfD damit zu tun hat, erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Folge. Mir zugeschaltet ist jetzt Julia Belzig. Sie ist freie Journalistin und beschäftigt sich viel mit dem Krieg in der Ukraine, den Menschen dort, die in diesem Krieg leben und auch sonst. Ihre journalistische Arbeit dreht sich häufig um Stimmen, die sonst wenig Gehör finden. So wie eben auch in diesem Text, um den es gleich geht. Julia, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Deine Geschichte handelt von einer feministischen Untergrundbewegung, die in den besetzten Gebieten in der Ukraine Widerstand gegen die russische Besatzung leistet. Sie handelt von den Slamavkas. Was bedeutet das und wer steckt dahinter?
Also Slamavka bedeutet wütende Mavka. Also eine Mavka ist eine Figur aus der ukrainischen Mythologie, so eine Art weiblicher Waldgeist. Und der steht für Stärke und auch für Trotz, also sehr passend. Gegründet wurde die Bewegung Anfang 2023 von drei Frauen in einer besetzten Stadt. Das hat halt als Plakataktion begonnen und ist heute eine anonyme, dezentrale Bewegung von Frauen in allen besetzten Gebieten, die sich online organisieren, aber sich nicht persönlich kennen. Theoretisch kann da jeder mitmachen. Und was mir die Mavka auch noch am Telefon erzählt hat, war, dass sie auch Anfragen von russischen Soldaten natürlich bekommt, weil die sich dort infiltrieren wollen. Und sie meinte, das merkt man aber sofort, weil die zum Beispiel gewisse Buchstaben oder bestimmte Formulierungen russisch und nicht ukrainisch sind. Und damit verraten die sich halt im Prinzip immer selber.
Seit 2022 besetzt Russland ja Teile der ukrainischen Gebiete. Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson sind davon betroffen. Die Krim steht sogar seit 2014 unter russischer Kontrolle. Kannst du uns erzählen, wie der Alltag der Menschen denn in den besetzten Gebieten gerade aussieht?
Der ist geprägt von Kontrolle und Angst. Es gibt Checkpoints, bei denen Handys durchsucht werden. Oder auch ein falscher Kommentar in den sozialen Medien kann zur Verhaftung führen. Deswegen ist es natürlich besonders mutig, die Arbeit, die diese Frauen leisten. Und die haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass sie ein Handy für den Alltag haben, wenn sie halt durchsucht werden, und ein Handy für politische Aktionen, das sie dann meistens zu Hause haben oder auch um mit anderen Leuten ungefiltert und unüberwacht kommunizieren zu können. Weiteres Problem ist die sexualisierte Gewalt, vor allem durch die russischen Soldaten, ist weit verbreitet. Und man kann natürlich auch nicht zur Polizei gehen, um Hilfe zu beanspruchen. Wer keinen russischen Pass annimmt, hat keinen Zugang zu staatlichen Hilfen, sowas wie Rente oder auch grundlegend medizinische Versorgung, sollte wahnsinnig prekär sein. Man kriegt keine Termine. Und wenn man wirklich mal was Schlimmes hat, dann muss man eigentlich auf die Krim oder nach Russland reisen. Für die Kinder ist das wahnsinnig schwierig. Also die werden in der Schule ideologisch indoktriniert. Sie dürfen kein Ukrainisch sprechen oder grundlegend ukrainische Bräuche, wichtige Feiertage und grundlegende wichtige kulturelle Momente passieren halt einfach nicht. Und manche Kinder berichten mir auch davon, dass sie gemobbt werden, wenn sie ukrainisch sind. Und sie hat mir halt ein konkretes Beispiel mal erzählt, dass ein Kind weint, nach Hause gekommen ist und die Mama gefragt hat, ob es eine Krankheit ist, weil es ukrainisch ist.
Gott, wie schrecklich. Du hast mit einer dieser Frauen dann gesprochen. Wie bist du denn auf sie gestoßen?
Mich hat das schon sehr interessiert, wie Menschen in den besetzten Gebieten leben. Und man findet ja zunehmend immer weniger Möglichkeiten, die zu interviewen oder auch einfach Zugang zu bekommen oder auch Zugang zu dem zu bekommen, was die selber nach außen dringen lassen wollen, weil sie natürlich überwacht werden. Und genau, ich habe dann über diese Gruppe gelesen und fand die super interessant und habe sie einfach angeschrieben und habe dann eine Nachricht zurückbekommen auf Signal und dann haben wir telefoniert. Die Bedingung war, dass ich das Gespräch nicht aufnehme, dass es komplett anonym bleibt. Also ich habe weder ihren Namen erfahren, noch wo sie lebt und konnte aber relativ viele Fakten checken, indem ich einfach schon lesen konnte, was sie bisher für Aktionen gemacht haben. Und die dokumentieren auch auf den sozialen Medien natürlich anonymisiert ihre Aktionen.
Ihre Aktionen, wie sehen die aus? Was machen die Frauen, die Slamafgas?
Also begonnen hat alles mit Postern und Flugblättern. Da haben sie mir auch erzählt, dass eine ihrer Inspirationen zum Beispiel Sophie Scholl waren. Und die haben halt viel an die Geschichte der Weißen Rose gedacht. Und dieses junge Mädchen, das Flugblätter gegen Hitler verteilt hat, hat sie einfach sehr inspiriert. Und dann wurde das auf jeden Fall hochskaliert. Zum Beispiel haben sie ein Jahr lang jede Woche eine Zeitung produziert. Und es war ihnen halt wichtig, gute, also positive Informationen aus der Ukraine für die Menschen in den besetzten Gebieten zugänglich zu machen. Das heißt, genau, also die Herstellung und der Druck musste halt alles im Untergrund anonymisiert passieren. Und auch das Verteilen war wohl relativ schwierig. Das sind dann immer so, die werden dann nachts verteilt, besonders an alte Menschen, an Menschen, die keinen Zugang zu Internet haben. Dann gab es eine Aktion, da haben sie Geld gedruckt, also russische Rubel, aber haben wichtige ukrainische Persönlichkeiten oder Sprüche oder einfach grundlegend Informationen draufgedruckt. Und die Idee war halt, wenn Geld auf dem Boden liegt, dann heben das ja die meisten Menschen auf und gucken sich das an. Und am Anfang denkt man halt, ah, da liegt Geld. Und dann
guckt man sich das genauer an und hat dann eine politische Botschaft vor sich.
Genau. Und die größte Aktion, und damit sind sie international eigentlich auch bekannt geworden, war das Wodka-Geschenk. Darauf sind sie eigentlich auch am stolzesten. Nämlich haben sie Wodka produziert und haben dort aber Abführmittel reingemischt und haben es dann den russischen Soldaten zukommen lassen. Und genau, sie hat mir im Interview erzählt, die Soldaten werden dann eine sehr harte Nacht vor sich haben und hat auch so ein bisschen gekichert. Und also wie sie das halt geschafft haben, lag auch daran, dass es halt an den russischen Feiertagen trinken die russischen Soldaten wohl extrem viel. Und dann haben sie halt so getan, als würden das halt Geschenke von zu Hause sein an die Russen. Und so haben sie es halt geschafft, dass die den Wodka dann auch bekommen haben.
Ziemlich clever. Haben die denn irgendwelche Rückmeldungen dann bekommen oder waren sie sich sicher, dass die Soldaten den auch getrunken haben?
Ja, auf jeden Fall. Also das wurde dann auch kritisiert. Und grundlegend ist auch das Problem, dass sie halt von russischen Soldaten extrem unterdrückt werden, dass Frauen und Kinder vergewaltigt werden, weil man natürlich dann auch nicht zur Polizei gehen kann. Das ist auch ein großer Teil des Protests und der Kritik, dass Frauen einfach nicht sicher sind.
Ja, verstehe. Würden die Frauen denn auch weitergehen? Man stellt sich jetzt ja vor, okay, das war jetzt Abführmittel, aber sie könnten die ja auch stärker vergiften.
Genau, das habe ich sie auch gefragt. Und sie hat aber gesagt, dass sie die Verantwortung nicht tragen möchte. Vor allen Dingen möchte sie auch die Verantwortung für die Frauen nicht tragen, sollten sie dann verhaftet werden, weil ihre Aktionen auf jeden Fall unter den Tatbestand des Terrorismus kommen würden. Das würde halt bedeuten, genau, sofortige Verhaftung und wahrscheinlich eine sehr lange Haftstrafe im Gefängnis.
Okay, das heißt, mehr können sie auch nicht riskieren, weil sie sonst um ihr eigenes Leben bangen müssen.
Also sie hat mir aber auch erzählt, dass sie sich wahnsinnig verbunden fühlt mit diesen ganzen Frauen und sich auf den Tag freut, wenn der Krieg vorbei ist und die Besatzung vorbei ist und dass sie dann riesengroßes Fest feiern und sich endlich alle kennenlernen können.
Ah, oh, das ist eine schöne Vorstellung.
Ja.
Ich stelle es mir aber auch sehr schwierig vor, überhaupt solche Geschichten zu recherchieren, Informationen aus den besetzten Gebieten zu bekommen. Das war jetzt ein kleiner Eindruck. Du machst häufiger Geschichten dazu. Wie gehst du da vor?
Also ich kann natürlich selber nicht in besetzte Gebiete reisen. Das heißt, man ist halt stark davon abhängig, ob man Menschen findet, die von dort aus trotzdem mutig genug sind, sich übers Internet unterhalten zu wollen. Und ansonsten kann man natürlich auch mit Menschen sprechen, die aus den besetzten Gebieten dann zum Beispiel in Kiew leben oder so. Aber auch da ist es immer schwierig und man muss oft anonymisiert arbeiten, weil die halt meistens noch Familienmitglieder in den besetzten Gebieten haben und die würden dann natürlich Probleme bekommen. Das erschwert die Recherche schon sehr.
Trotzdem sehr toll, dass du uns diesen Einblick ermöglicht hast. Ich habe dann gleich mal auf Instagram nachgeguckt und mir den Kanal angeguckt. Da kann man das ja auch weiter verfolgen, was für Aktionen die Frauen noch planen.
Genau, da vielleicht noch ganz kurz eine der wichtigsten Aktionen, die sie auch machen auf den Kanälen, ist, dass sie Tagebucheinträge von Frauen veröffentlichen, die einfach den Alltag dokumentieren. Das wird natürlich auch immer alles stark anonymisiert, um einfach wirklich so tiefe Einblicke geben zu können. Und sie haben auch das Slamavka-Symbol. Und auch das wird oft gepostet von einem Hintergrund von einer russischen brennenden Fahne vor wichtigen ukrainischen Gebäuden, geografisch wichtigen Punkten. Und in Solidarität gibt es aber auch eine sehr schöne so internationale Bewegung und Support aus anderen Ländern, besetzten Gebieten. Es gibt ein Foto von der Arktis. Manche Frauen malen das sich so auf die Unterhand oder lassen es sich sogar tätowieren. Und darüber freuen die sich natürlich total, wenn also einfach diese Anteilnahme und Solidarität aus anderen Ländern so mitzubekommen. Und das wird auf diesen Kanälen dann auch mit veröffentlicht.
Das heißt, die Bewegung wächst wahrscheinlich auch noch weiter.
Ich denke schon. Und auch aus der Ukraine selber bekommen die natürlich wahnsinnig viel Support.
Ja. Wir machen an dieser Stelle einen Sprung und wir machen zum allerersten Mal das Ding der Woche, aber in digitaler Form.
Das Ding der Woche.
Weil du nicht hier live bei mir sitzen kannst, packe ich es jetzt aus, das Ding der Woche ausgesucht vom Gesellschaftsteam unserer Wochentaz und halte es in die Kamera und mal gucken, ob du es erkennst.
Oh, ich sehe Pommes, Schranke rot-weiß.
Richtig. Was glaubst du, warum sind Pommes diese Woche das Ding der Woche? Hast du eine Idee?
Ich nehme jetzt mal stark an, also ich verbinde Pommes auch mit Freibad. Es ist sehr heiß momentan. Vielleicht die Diskussion, dass in Berlin gerade sehr viele Freibäder geschlossen sind, das ist vielleicht ein Hint?
Nicht ganz. Mein erster Gedanke war auch Freibad. Aber es ist tatsächlich so, dass es keine Pommes mehr im Bordbistro gibt in der Deutschen Bahn. Und das war ein großer Aufreger irgendwie oder auch Enttäuschung diese Woche, weil wenn die Bahn zu spät ist, dann konnte man sich immerhin manchmal noch mal Pommes holen. Aber es gibt eine neue EU-Verordnung und die Tiefkühlschränke in den Zügen der Bahn sind wohl zu alt und stoßen deshalb fluorierte Treibhausgase aus und die will die EU verringern. Deshalb gibt es jetzt diese Kühlschränke nicht mehr oder die Tiefkühlschränke und deshalb nur noch Kartoffel-Wedges, die nicht tiefgefroren werden müssen. Das war's, das Ende einer der Pommes-Ära.
Das ist ein großer Verlust für uns alle, würde ich sagen.
Bist du Team Mayo oder Team Ketchup?
Ich mag das tatsächlich so durchgemischt.
Beides. Sehr gut. Verstehe ich.
Und du?
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich Team Ketchup. Wenn ich nur eins für immer noch nehmen dürfte, dann wäre ich Ketchup. Danke, Julia.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Mir gegenüber sitzt jetzt Johannes Kopp. Er ist Redakteur im Sportressort, das gerade vor allem das WM-Ressort ist. Hi Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Sophie, danke für die Einladung.
Wie viele Spiele hast du denn schon geschaut in den letzten Tagen?
Also gezählt habe ich sie natürlich nicht. Ich würde schätzen, 2 pro Tag habe ich geguckt und 2 Wochen ist die WM jetzt schon lang. Also annähernd 30 Spiele werden schon sein. Aber die Nachtspiele, die kann ich mir wirklich nicht angucken, wenn ich morgens um 8, 9 wieder in der Redaktion sein soll und 8, 9 Stunden arbeiten muss.
Ja, lieber kurze Zusammenfassung. Das glaube ich. Du hast eine Beobachtung gemacht und darum geht's in deinem Artikel in der Wochentaz. Und zwar geht es darum, dass bei der WM 2010 viel häufiger das Wort Multikulti im Zusammenhang mit der deutschen Männernationalmannschaft genutzt wurde. Heute wird es aber gar nicht mehr so betont. Woran liegt das?
Ja, man muss, das 2010 war das tatsächlich auch was Besonderes. Also in der deutschen Fußballnationalmannschaft haben lange Zeit überhaupt keine Spieler mit migrantischen Wurzeln gespielt. Also die Weltmeistermannschaft von 1990 hatte nicht einen einzigen. Bei der Heim-WM 2006 in Deutschland waren es 3 Spieler. Und bei der WM 2010 in Südafrika waren es dann plötzlich fast 50%. Und das war natürlich ein großer Sprung. Und dazu kam, dass die Mannschaft durch ihre Art des Fußballspielens sehr begeistert hat. Und die Kombination aus beidem hat ja so einen gewissen Schwung und Begeisterung in Deutschland ausgelöst. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch der Blick eben auf diese andere Nationalmannschaft nochmal besonders hervor und wurde betont, und so entstand auch der Begriff der Internationalmannschaft, der dann in mehreren Medien zu lesen war.
Jetzt müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, man kann nur in der Nationalmannschaft spielen, wenn man auch einen deutschen Pass hat, oder?
Mit der Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts 2000 hat sich die Situation komplett verändert, auch für den Deutschen Fußballbund. Davor musste man deutsche Eltern haben, also die ganzen Gastarbeiter, Kinder konnten nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Das änderte sich mit dem anderen Staatsbürgerschaftsrecht. Und dadurch waren dann schon 2006 eben 3 Spieler dabei und entsprechend hat sich das bis heute gesteigert.
Okay, verstehe. Seit wann beobachtest du denn jetzt diese Entwicklung, dass es eben nicht mehr die Internationalmannschaft ist?
Das steht in Verbindung mit dem Aufschwung der AfD und dem Aufschwung des nationalen Denkens. Also der erste markante Punkt, wo das sehr stark diskutiert wurde, ist für mich die WM 2018, als es darum ging, dass Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die beiden deutschen Nationalspieler, sich mit Erdogan, dem türkischen Regierungschef, fotografieren haben lassen bei der Trikotübergabe und es damals großen Aufruhr erzeugte in Deutschland. Und das sportliche Abschneiden damals bei dieser WM 2018 war auch desaströs. Nachdem er 2014 Weltmeister wurde, schied man da schon in der Vorrunde aus. Sowas gab es damals noch nie für eine deutsche Nationalmannschaft bis dahin. Und schuld waren dann danach vor allem Mesut Özil und Ilkay Gündogan, also es wurden Sündenböcke gesucht. Und das war so das erste Mal, dass man dann feststellte, okay, also 2010, als es gut lief, da waren ja alle die deutsche Nationalmannschaft. Und dann war dann Mesut Özil plötzlich doch nicht mehr der Deutsche, sondern der Deutsch-Türke.
Dann gab es so einen Moment mit Jerome Boateng, wo ich mich erinnere, wo es um den Nachbarn ging, stimmt's, mit Gauland?
Ja, genau. Der damalige AfD-Vorsitzende Gauland hat bemerkt, dass man ja nicht unbedingt der Nachbar von Boateng sein wollte. Das zeigte eben, wie schwer sich die AfD mit diesem veränderten Gesicht der deutschen Nationalmannschaft tut. Und das ist auch neben dieser Özil-Geschichte einer der markanten Punkte, die diese Entwicklung zeigt.
Jetzt bei dieser WM, was sagt die AfD da so zu dem deutschen Team?
Ja, man bekommt es eigentlich so in den Nachrichten gar nicht so groß mit. Also man muss da schon so ein bisschen genauer hingucken. Es gibt zum Beispiel von Björn Höcke, dem Landesvorsitzenden der AfD in Thüringen, eine Bemerkung auf einer Veranstaltung, die sich über Social Media verbreitete, dass er sagte, ja, man könne ja, wenn sich die Mannschaften in China und in Kamerun, die seien ja sehr einheitlich, aber wenn die westlichen Nationalmannschaften auftreten würden, dann wüsste man ja, wenn die ihre Trikots ausziehen, gar nicht mehr, wer denn nun zu wem gehört. Also das war eine ganz bewusste Anspielung auf die Hautfarbe und purer Rassismus.
Mhm, krass.
Ja, solche Bemerkungen sind auch jetzt nicht ungewöhnlich in der AfD und die macht auch nicht nur Björn Höcke. Es gab auch von der AfD Brandenburg einen Landtagsabgeordneten, Dominik Kaufner, der auch unterschieden hat zwischen Deutschen und Nichtdeutschen in der Nationalmannschaft, kurioserweise. Also dass er gesagt hat, es sei eigentlich keine authentische deutsche Nationalmannschaft, weil es eben Deutsche und Nichtdeutsche gibt. Davon hat sich zumindest, wie ich gehört habe, auf Fraktionsebene Alice Weidel und Chrupalla distanziert. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Ablehnung der Nationalmannschaft einheitlich ist, weil man ja natürlich schon auch vor Augen haben muss, dass viele AfD-Wähler jetzt in diesen Tagen Fußball gucken und der deutschen Nationalmannschaft dann eben doch die Daumen drücken und man im Auge behalten muss, dass diese Mannschaft ja auch Erfolge haben könnte und wenn man sich von dieser Mannschaft so krass distanziert, an diesen Erfolgen auch gar nicht partizipieren kann. Und deshalb, das fand ich ganz lustig und interessant, hat sich vor der WM Chrupalla mit Alice Weidel fotografieren lassen und zwar mit einem Duplikat des WM-Pokals. Und ich habe mich dann gefragt, warum denn mit dem WM-Pokal? Das ist doch total merkwürdig.
Sonst holen sie immer sofort die deutsche Flagge raus?
Ja, und es ist relativ beliebt, sich mit dem deutschen Nationaltrikot zu zeigen, also mit den nationalen Symbolen. Ja, auch bei anderen Parteien muss man sagen, Annalena Baerbock ist auf der Tribüne mit dem Deutschland-Trikot gewesen als Außenministerin, Nancy Faeser. Also das ist relativ üblich und dass die AfD sich gerade scheut, diese nationale Symbolik zu tragen und zu verwenden und sei es auch nur ein DFB-Fanschal in Schwarz-Rot-Gold, fand ich schon sehr bemerkenswert. Und stattdessen nimmt man diesen Pokal und ich habe mir überlegt, naja, eigentlich ist das Bild gar nicht so schlecht gewählt, weil man letztlich sich dann mit der Nationalmannschaft identifiziert, wenn der maximale Erfolg geholt wird, nämlich dieser Pokal. Und dann ist die AfD ja auch Fan dieser deutschen Nationalmannschaft. Und sollte es scheitern, dann weiß man auch jetzt schon, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Nämlich daran, dass da zu viele Spieler dabei sind, die eben migrantische Wurzeln haben.
Puh, ja, das ist auch ganz schön absurd. Aber gut, was sagt denn der Deutsche Fußballbund, der DFB, zu diesen Äußerungen der AfD oder überhaupt, wenn wir daran denken, möglicherweise nimmt die AfD noch mehr zu, hat noch mehr AnhängerInnen und was bedeutet das dann vielleicht für den DFB?
Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Also in öffentlichen Verlautbarungen kann man jetzt vom DFB auch, also würde ich sagen, vermisse ich da schon manchmal auch mehr klare Kante. Also ich habe da auch den Eindruck, dass man beim DFB weiß, auch die Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft haben viele AfD-Wähler und die will man jetzt vielleicht auch nicht komplett verkraulen. Also man möchte sozusagen möglichst viele ins Boot holen. Aber wir haben jetzt gerade vor der WM den für Sport verantwortlichen Direktor vom DFB, den Andreas Rettig, hier zu Besuch gehabt im Haus. Und intern wird es, glaube ich, doch, ist es eben doch ein großes Thema. Das hat er uns auch erzählt und das fand ich sehr interessant. Und es ist auch ein Thema, wie er gesagt hat, das den DFB sehr bewegen würde. Und zwar deshalb, weil absehbar ist, dass das deutsche Nationalteam immer mehr auf migrantische Spieler angewiesen sein wird, wenn man Erfolg haben will. Also wenn man in die U-Nationalmannschaften, in die jüngeren Jahrgänge schaut, dann nimmt dieser Anteil immer mehr zu. Andreas Rettig hat darauf hingewiesen, dass unter den Fünfjährigen der Migrationsanteil jetzt schon bei 40%, glaube ich, liegt. In der Gesamtbevölkerung momentan liegt er bei 30. Also es ist abzusehen, dass der Pool der Spieler mit migrantischen Wurzeln immer größer wird. Das Problem, was der DFB hat, ist, dass es eben diese doppelte Staatsbürgerschaft gibt. Und die Spieler können sich bevor sie das erste Länderspiel für die Erwachsenen-Nationalmannschaft gemacht haben, entscheiden, für welche Nation sie spielen. Erst wenn sie dieses erste Spiel gemacht haben, ist es nicht mehr, dann ist sozusagen alles festgelegt. Aber davor sind Wechsel möglich. So ist zum Beispiel Jamal Musiala im deutschen Nationalteam für die U21-Nationalmannschaft von England im Einsatz gewesen, bevor er sich dann für Deutschland entschieden hat. Und dafür gibt es viele Beispiele. Und Die Angst ist, dass sich die Spieler vielleicht im letzten Moment doch dafür entscheiden, nicht für Deutschland zu spielen. Und ein gesellschaftliches Klima, was die AfD befeuert, dass viele Menschen mit migrantischen Wurzeln das Gefühl bekommen, dass sie in dieser Gesellschaft nicht mehr willkommen und erwünscht sind und dass unterschieden wird zwischen deutschen Nationalspielern, die deutsch sind und die nicht deutsch sind, wie das dieser brandenburgische Landtagsabgeordnete gemacht hat oder Höcke das eben auch mit seinem Zitat unterstreicht. Das könnte denen das Gefühl geben, naja, vielleicht spiele ich dann doch lieber für die Türkei oder für Tunesien oder Kamerun oder wen auch immer. Und wir haben ihn auch gefragt, ob er da schon konkret Erfahrungen gemacht hat, ob schon konkret Spieler erklärt hätten, das sei der Grund, warum sie nicht für Deutschland spielen wollen. Das hat er verneint und meinte, das Problem sei aus seiner Sicht eher das Klima und der schleichende Prozess und dass die Entwicklung dahin gehen könnte, dass solche Entscheidungen immer enger werden, weil Kleinigkeiten entscheiden. Und insofern könnte der deutsche Fußball unter den Erfolgen der AfD durchaus leiden.
Also rechte Politik ist schlecht für den deutschen Fußball.
Ja, und das ist vielleicht wirklich ein größeres Alarmzeichen, als wenn die Wirtschaft ja auch immer wieder vorrechnet, wie problematisch das ist, wenn so ein ausländerfeindliches Klima da ist. Weil die Leute, glaube ich, wenn sie es nicht selber betrifft, da nicht so in eine Alarmstimmung kommen, wenn Unternehmen sagen, ja, uns laufen unsere Experten in der IT-Abteilung weg, weil sie sich hier nicht mehr wohlfühlen. Aber wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr Erfolge haben kann, dann ist es natürlich für alle ganz, ganz schlimm. Und dann wird das Thema vielleicht doch eben auch ein größeres. Und ich fände es eigentlich gut, wenn Herr Rettig das nicht nur der Taz irgendwie in so einem Interview erzählt, sondern wenn er das Thema auch vielleicht gegenüber anderen Medien noch größer macht. Ja,
ja, das stimmt. Kannst du mir sagen, wer ist denn dein Lieblingsspieler in der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, die Frage bekommt man als Sportjournalist öfter gestellt. Und ich würde ja immer sagen, Sportjournalisten sind eben auch Journalisten und Lieblinge sollte man bei seinem Berichtsgegenstand eigentlich nicht haben.
Schade.
Aber ich muss natürlich zugeben, dass ich schon Spieler habe, denen ich besonders gern beim Fußballspielen zuschaue. Und bei den Deutschen ist das jetzt wenig originell, sind es eben so Spieler wie Jamal Musiala oder Florian Wirtz. Das macht schon einfach sehr großen Spaß, denen beim Fußballspielen zuzuschauen.
Okay, dann schaue ich denen beim nächsten Spiel auch mal zu. Ich weiß einfach gar nicht, ich kenne die so schlecht. Aber dann habe ich jetzt einen Tipp. Johannes, vielen Dank, dass du da warst und uns erzählt hast von diesen Entwicklungen im Nationalteam. Bis bald.
Ja, sehr gerne.
Ciao.
Ciao.
Das war Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Danke, dass ihr uns zugehört habt und danke an Daniel Fromm für den Schnitt. Wenn ihr uns mögt, teilt unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie. Und ich weise euch noch einmal darauf hin, dass die Taz online keine Paywall hat. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Kommt gut durch diese Hitzewelle und bis bald.
Dann die können im Achtelfinale auf Frankreich treffen. Das könnte dann schon das Aus sein, weil Frankreich ist
super.
Deutlich besser. Also einer der großen Favoriten in dem Turnier.
Okay, dann kommt jetzt noch dieses neue 16. Finale und dann war es das vielleicht?
Genau, das könnte sein.